Auch von meiner Seite, ich darf euch herzlich begrüßen und ich möchte am Anfang noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir dein Wort hören dürfen, Herr. Und wenn hier Menschen hier vorne stehen, da ist Menschliches dabei, da ist Göttliches dabei. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass du das Menschliche aussortierst und dass nur das Göttliche in unserem Herzen bleibt. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir hatten vor zwei Wochen war das ja schon, Gemeindefreizeit. Mit welchem Thema war das? Wie kann Gemeinschaft gelingen? Ich möchte mit der Predigt heute an dieses Thema anknüpfen, die Pädagogik Jesu oder auch, wie sage ich es meinem Bruder? Ist kein so leichtes Thema, weil man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen irgendwie, aber ich möchte es trotzdem wagen und ich hoffe, ihr geht mit. Ich möchte beginnen mit einem Vers aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 15. Da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann. Ja, was dann? Was soll ich dann tun? Ich tue gar nichts, denn es ist ja ein Nachfolger Jesu und er ist ja selber für sich verantwortlich, oder? Ich meide seine Nähe und ignoriere ihn, damit er merkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich gehe zur Gemeindeleitung und tue meine neuen Erkenntnisse der Gemeindeleitung berichten. Alfred schüttelt den Kopf. Alfred, was tust du denn, wenn ich sündige? Du kommst zu mir, jetzt tu doch nicht alles vorwegnehmen. Also, ich vollende mal den ersten Teil des Satzes. Da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und rede unter vier Augen mit ihm. Ich soll mit ihm reden? Ich weiß nicht, welche Fragen da in euren Köpfen hochkommen. Also bei mir kommen da schon diverse Fragen hoch. Einmal, wie soll ich denn jemand auf seine Sünde ansprechen, wenn ich selber sündige? Habe ich denn überhaupt die Berechtigung dazu? Wie wird denn mein Gegenüber darauf reagieren? Wird er ärgerlich? Wird die gute Beziehung, die ich vielleicht mit dieser Person habe, aufgekündigt? Wird er vielleicht innerlich zusammenbrechen? Bisher hat mir die Beziehung ja auch immer ganz gut getan und das ein oder andere Privilegium hatte ich dadurch auch. Fällt es dann weg? Werde ich in der Bibel nicht aufgefordert, nicht zu richten, damit ich auch nicht gerichtet werde? Komme ich moralisierend rüber, wenn ich was sage? Aber wir kommen nicht umhin, es steht nun mal in der Bibel. Und soll ich dann diesen Teil der Bibel einfach streichen, nur weil er mir nicht gefällt? Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es gut und richtig ist, Bruder und Schwester auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Und wen dem so ist, was müssen wir denn dabei beachten? Ich denke, das Allerwichtigste ist die Motivation. Warum will ich denn das überhaupt? Warum möchte ich oder warum soll ich einen anderen Bruder, eine andere Schwester im Herrn ansprechen? Will ich mich vielleicht erhöhen? Kennt ja jeder, ne? Indem man einen anderen fertig macht, ne? Da strahlt man selber in einem besseren Licht. Das kann natürlich nicht der Grund sein. Es erinnert mich auch an eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Und zwar Lukas 18, Vers 11 steht die, von einem reumütigen Zöllner, der seine Sünde erkennt, und einem selbstgerechten Pharisäer. Und dieser Pharisäer sagt Folgendes, Lukas 18, Vers 11. Übrigens, es gibt ganz viele Bibelstellen, die ich heute verwende. Ihr braucht keine Angst haben, ich habe hier das auf den Zettel geschrieben. Ihr könnt es dann alles nochmal zu Hause nachlesen. Überprüft es, was ich sage. Lukas 18, Vers 11, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich weiß nicht, ob ihr gerne von diesen Menschen korrigiert werden möchtet. Die Pädagogik von Jesus sieht da ein bisschen anders aus. Vielmehr sollten wir es doch tun, weil er uns beauftragt, nicht um uns selbst zu erhöhen, nicht, damit wir dann besser dastehen, sondern Gott will, dass jedem Menschen geholfen wird. 1. Timotheus 2,4. Alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wusstet ihr, dass es im Neuen Testament sogar das Amt des Aufsehers gibt, der die Gemeinde hüten soll? Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper, in seinem Briefkopf: Paulus und Timotheus, Knecht Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Apostelgeschichte 20, 28 wird derselbe Begriff verwendet. Also mich erinnert es mehr so als an Gefängnisaufseher oder irgend so ein Aufpasser im Museum, kennt ihr die, ja? Ist das damit gemeint? Ich finde es interessant, dass dieser Begriff Aufseher, das heißt auf Altgriechisch Episkopos, das kann man auch mit Schützer übersetzen. Sehr interessant. Also wenn ich mit meinem Bruder spreche, dann hat es auch eine beschützende Funktion. Vielleicht wieder die schlimmen Dinge, die er tut, dann nicht mehr tun. Aber muss das ich unbedingt machen, ein solches Gespräch führen? Ich weiß nicht, wer von euch führt gerne solche Gespräche? Meldung? Was? Also es gibt bestimmt eins, zwei, die Spaß dabei haben, oder? Nein? Also ich persönlich bin da auch nicht so ein Fan von. Wieso muss ich denn das unbedingt machen? Es gibt doch die Gemeindeleitung, es gibt doch die Ältesten, es gibt Diakone, es gibt Gruppenleiter, wie auch immer. Sollen die das doch machen? Bin ich denn meines Bruders Hüter? Kennt ihr den Satz? Psst, nicht so laut. Die Pointe kommt doch noch. Bin ich meines Bruders Hüter? Ich wollte fragen, wo steht das? Wer hat das gesagt? Ja, Kain hat das gesagt, ne? Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. Und Gott weiß ja sowieso alles, aber er fragt Kain, wo ist denn dein Bruder? Ne? Und Kain sagt, bin ich denn meines Bruders Hüter? Eine rhetorische Frage, da will überhaupt keine Antwort darauf. Aber es gibt eine Antwort drauf. Ja, ich bin meines Bruders Hüter. Ja, ich bin meiner Schwester Hüter. Wir werden immer wieder in der Bibel ermutigt, nach dem anderen zu schauen, den Nächsten zu beachten, ihn zu versorgen, zu respektieren. Das ist das, was die Bibel gelebte Liebe nennt. Oder würdest du, wenn jemand gedankenlos auf den Abgrund zuläuft, ihn nicht zur Umkehr bewegen? Oder würdest du gleichgültig daneben stehen, die Szene beobachten, mal gucken, was jetzt passiert? Würdest du das tun? Ist Gleichgültigkeit nicht das Gegenteil von Liebe? Sünde beim Namen nennen rettet Leben. Jakobus 5, Vers 19. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet, auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesen Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Außer Jakobus spricht hier nicht von ungläubigen Menschen, sondern von Geschwistern im Herrn. Ein weiterer positiver Punkt, der dafür spricht, direkt jemand anzusprechen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass dich mal jemand so zur Seite genommen hat. Unter vier Augen, du, ich muss dir mal was sagen. Das ist nicht so angenehm, aber im Rückblick muss ich feststellen, bei mir kam das auch ab und zu, nicht weil ich wenige Sünden habe, sondern liegt eher an den Menschen, glaube ich, die das nicht so gerne machen. Im Rückblick muss ich feststellen, die größten Entwicklungssprünge in meinem Leben resultieren daraus, dass mir jemand einfach mal die Wahrheit gesagt hat. Und das ist unangenehm. Und es hat mich im wahrsten Sinne des Wortes manchmal enttäuscht. Man kann es natürlich auch positiv sehen. Die Täuschung hat ein Ende, enttäuscht. Mein blinder Fleck, den ich hatte, wurde aufgedeckt. Das beste Beispiel finde ich bei König David, als er mit Bathseba Ehebruch begangen hat, ihren Mann Uria umgebracht hat. Und dann denkt man doch eigentlich, hey, dieser David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Gesalbter Gottes, wie kann denn so einer etwas tun? Und meine Vermutung ist, dass er in diesem Moment einfach so einen blinden Fleck gehabt hat. Ich bin König, ich kann mir alles erlauben. Keine Ahnung, so in der Richtung. Und dann kommt sein Mentor, Prophet Nathan. Und das müsst ihr echt mal nachlesen, wie er das macht. 2. Samuel Kapitel 12 steht das, wie er das macht, dass David selber draufkommt, dass er total daneben liegt mit seinem Verhalten. Genial. Er erzählt ihm eine andere Geschichte, ein Gleichnis, ja. Und David ist ganz erbost. Wie kann er nur? Ja, und es geht darum, dass ein Reicher, der viele Schafe hat, das Schaf von dem Armen nimmt, ja, und dem Gast vorsetzt, irgendwie so. Ja, und David, oh, total ungerecht, der muss ein Kopf kürzer gemacht werden, alles, ja. Und dann sagt Nathan einfach, hey, du bist der Mann. Genial, wie er das gemacht hat. Natürlich müssen wir auch immer wieder prüfen, wenn uns jemand etwas als Wahrheit verkauft, ob das auch die Wahrheit ist. Manchmal ist es ja auch die Wahrheit der Person selber. Aber was verpassen wir, wenn wir von vornherein sagen, nee, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Ich habe ja einen direkten Draht zu Gott. Wenn was ist, dann sagt er mir das schon. Ne? Kann natürlich auch sein. Schön, wenn es so ist. Jemand hat mal gesagt, und es gefällt mir total gut, das könnt ihr euch merken, also wenn ihr was für die Predigt behalten wollt, dann bitte das. Kritik ist kostenlose Beratung. Der Verkäufer nickt. Kritik ist kostenlose Beratung. So kann man es doch auch sehen. Und nicht einer will mich kritisieren, will mich fertig machen, will mich runtermachen. Kritik ist kostenlose Beratung. Was sollte uns noch motivieren, nicht zurückhaltend mit der Wahrheit zu sein? Meine These, Sünde führt früher oder später immer zu Leid. Sie ist am Anfang vielleicht angenehm, bereichert mich, aber früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo sich das wahre, grässliche Gesicht der Sünde einfach zeigt. Die Folge ist Leid. Leid im Leben des Sünders, Leid aber auch im Leben der Menschen um ihn herum. Klassisches Beispiel, Alkohol. Am Anfang bringt Alkohol Entspannung, schöne Gefühle. Später, wenn man alkoholabhängig ist, leidet die ganze Familie darunter, sei es finanziell, emotional oder auch praktisch, weil der Abhängige einfach nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. 1. Korinther 12, 26 heißt es dann, leidet ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Leidet ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Wie ist das bei uns? Können wir noch mitleiden, wenn wir unsere Geschwister unter ihrer Sünde leiden sehen? Wissen wir überhaupt, wie es um unsere Geschwister aussieht? Es gibt ja manchmal so diese offensichtlichen Sünden, ne? Sieht jeder irgendwie so. Aber wissen wir überhaupt, warum unser Bruder, unsere Schwester immer noch da dranhängt? Kenne ich meinen Bruder, meine Schwester? Auf der Gemeindefreizeit haben wir, wer war übrigens in der Gemeindefreizeit da? Kann ich mal kurz sehen? Ja, ein paar, okay. Da haben wir einen sogenannten positiven Kommunikationskreislauf kennengelernt. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich habe mir mal nochmal hier aufgeschrieben, ja. Das ist so ein Kreislauf, also man muss miteinander sprechen, um zu wissen, was geht eigentlich ab bei dem anderen. Durch dieses Wissen entsteht ein Kennenlernen. Aus diesem Kennenlernen heraus können wir auf die Bedürfnisse eingehen. Dadurch entsteht Vertrauen. Und dann können wir Dinge ansprechen. Kenne ich meinen Bruder, meine Schwester? Gott möchte, dass wir auf unsere Fehler aufmerksam gemacht werden. Und wenn wir uns dazu durchringen, wirklich uns auf den Weg zu machen, dann ist es oftmals die Art und Weise, wie das geschieht. Zum Beispiel, bin ich glaubwürdig durch mein eigenes Leben? Die Pädagogik von Jesus ist da ziemlich eindeutig und radikal. Jesus sagt, sei kein Heuchler. Weise nicht zurecht, wenn du ähnliche oder die gleichen Dinge selber tust. In der sogenannten Bergpredigt, Matthäus 7, gleich am Anfang, da sagt Jesus, das Maß, was du an andere anlegst, bitte leg das auch an dein Leben an. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. So, bevor du auf jemanden zugehst, schau doch erstmal auf dich selber. Was ist mit deinem Leben? Na, wenn das so ist, dann gehe ich bestimmt auf keinen anderen zu. Weil jeder hat ja Sünde, oder? Jeder sündigt doch. Aber ich glaube, hier kommt es auf eine Grundeinstellung an und auch auf das, was Gott will. Gott will, dass uns geholfen wird. Und wenn wir einander dann etwas sagen, dann bitte doch auf gleicher Ebene. Ich bin nicht besser, der was sagt, als der andere. Ich bin genauso ein Sünder. Und ich persönlich glaube, dass es keine schlimmen und weniger schlimmen Gesetze gibt oder Sünden gibt. Jakobus 2, Vers 10, da heißt es, denn wer das Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. So what? Wenn du gegen das Gesetz Gottes verstößt, dann ist es egal, ob du Ehebruch begehst oder einen Bonbon klaust. Du sagst damit Gott. Ist mir eigentlich egal, was du sagst. Gott hasst die Sünde, aber niemals den Sünder. Gott hasst die Sünde, aber niemals den Sünder. Und wenn jemand sich einen Fehltritt leistet, so ist er nicht unser Feind, sondern er ist weiterhin mein Bruder und meine Schwester. 2. Thessalonicher 3,15 steht, und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Paulus schreibt hier über Brüder, die unnütze Dinge tun in der Gemeinde. Sehr interessant, was das ist, so unnütze Dinge tun in der Gemeinde. Die arbeiten nicht, also verdienen nichts dazu und scheinbar haben sie der Gemeinde auf der Tasche gelegen, vermute ich jetzt mal. Geschwister, die sich außerhalb des Willen Gottes befinden, die sündigen, die ihr Ziel verfehlen, das sind alles Synonyme für einen und denselben Begriff. Sie sind nur nicht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich, sind nicht nur nicht unsere Feinde, sie verdienen auch unseren Respekt. Und wenn ich unsere Kultur, unsere Gesellschaft so richtig wahrnehme, dann muss ich leider feststellen, dass Respekt immer mehr abzunehmen scheint. Paulus rät seinem Zielsohn Timotheus Folgendes. 1. Timotheus 5, die Verse 1 und 2. Timotheus ist in einer Leitungsposition in einer Gemeinde. Und er rät ihm Folgendes. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, also Timotheus ist noch relativ jung, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere Schwestern in aller Keuschheit. Und auch die Erfahrung zeigt, nur die Menschen, die trotz ihres Fehltrittes mit Respekt und mit Würde behandelt werden, können auch das Gesagte aufnehmen. Ein anderer Bibelvers geht in die gleiche Richtung. Galater 6, Vers 1 steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurück. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Wie soll's geschehen? Im Geist der Sanftmut. Wie soll's geschehen? In Liebe. Aus Liebe nicht das Üble verschweigen, sondern die Wahrheit sagen. Das kann auch Liebe sein. und nicht alles zudecken. Epheser 4, Vers 15, ganz wichtiger Satz. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und wenn ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn ich da auf Jesus schaue, da können wir viel von ihm lernen. Er macht es so klasse. Und ich möchte mal zwei Beispiele bringen, die mich echt begeistern. Jesus begegnet einem reichen Mann. Dieser Mann fragt ihn, was soll ich tun, damit ich in den Himmel komme? Jesus sagt, was liest du in der Bibel, bitte? Ja, was liest du im Wort Gottes? Ja. Und dann zählt er einige der 10 Gebote auf. Und dann sagt er doch glatt, ob das jetzt weiß oder ist, nicht, weiß keiner, aber ich glaube jetzt eher nicht. Er sagt, ja, das habe ich doch von Jugend auf gehalten. Boah, wer kann das schon? Jesus hört darüber hinweg. Und der Reiche merkt aber selber, was fehlt mir noch? Also hat irgendwie so ein Gespür, mir fehlt noch was. Interessant, gell? Und dann heißt es, Jesus gewann ihn lieb. Das finde ich ein total wichtiger Punkt. Jesus gewann ihn lieb. Er hat auf einmal eine Beziehung zu diesem Menschen bekommen und dann sagt er ihm die Wahrheit, wie es um sein Herz wirklich steht. Und er sagt, verkauf das oder gib das weg, woran dein Herz hängt. Da gibt es noch etwas, was über Gott steht. Sein Geld, sein Reichtum. Und er ging dann traurig weg. Und ich glaube aber irgendwie, es wird ja nicht weiter berichtet über diesen Reichmann, aber ich hoffe und glaube, dass er irgendwann trotzdem die Kurve gekriegt. Es gibt ja manchmal Menschen, die etwas hören und die müssen das dann auch erstmal verarbeiten. Ich hoffe, bei ihm war es auch so. Und hier kommen mehrere Punkte zur Geltung, die für unser Thema wichtig sind. Einmal, die Liebe Jesu oder die Liebe allgemein war die Motivation. Er hatte eine Beziehung zu diesen Menschen gehabt. Er begegnete ihm mit Respekt und er sagte ihm die Wahrheit. Anderes Beispiel, Johannes 4. Jesus begegnet einer Samariterin. Die hatten damals mit Juden nicht so viel zu tun. Die Juden haben die Samariter abgelehnt, aus theologischen Gründen. Was macht Jesus? Er sitzt da am Brunnen in Samarien, dann kommt eine junge Frau und er spricht sie an. Damals war das auch nicht so üblich, dass man eine Frau anspricht und schon gar nicht eine Samariterin. Er begegnet ihr mit Respekt. Und er knallt ihr nicht gleich die Sünden um die Ohren, sondern er hört zu. Wo steht sie? Was denkt sie? Was denkt sie über sich selber? Und er oder der Heilige Geist schafft es irgendwie, dass sie auf einmal selber die Wahrheit über sich ausspricht, obwohl das ja nicht so löblich war für sie. Jesus fragt sie nach ihrem Mann. Dann sagt sie, sie hat keinen Mann. Dabei hat sie 5 gehabt. Und Jesus sagt, du hast recht geredet. Bitte? Die Schauspieler haben noch mehr Männer, okay. Jesus hatte es geschafft, irgendwie ihr Vertrauen zu gewinnen. Und woher wusste Jesus das, dass sie 5 Männer schon hatte? Hat es jemand ihm erzählt? In Samarien? Keine Ahnung. Also ist eher unwahrscheinlich, ich glaube eher, dass er von Gott diese Geistesgabe bekommen hat. Kennt ihr ja. Die Geistesgabe der Erkenntnis. Auf einmal erkennt man was im Leben eines anderen Menschen, was sonst keiner wissen kann. Das hat Gott ihm geschenkt, davon bin ich überzeugt. Und ich mir wünsche, dass es viele Seelsorger auch haben, diese Gabe der Erkenntnis. Vielleicht hat er aber auch die Gabe der Ermahnung. Ist das auch eine Gabe? Ehrlich? Hier ist die Bibelkennerin, stimmt wirklich, es gibt die Gabe der Ermahnung. Habt ihr das gewusst? Römer 12, Die Verse 6 bis 8, da sind einige Geistesgaben aufgezählt. Ich möchte mal vorlesen. Da wir aber verschiedene Gnadengaben, also Charismen, Geistesgaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Mitteilt in Einfalt, der Vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Interessant, oder? Es gibt die Gabe der Ermahnung, wie die wohl aussieht. Was das für ein Profilbild wohl ist. Ein Mensch, der die Gabe der Ermahnung hat. Thomas, müssen wir uns mal überhalten. Wer hat die Gabe der Ermahnung und wie ist der? Ihr habt es gleich geschafft. Ich komme zum Schluss. Ich komme nochmal an die Anfangsfrage zurück. Was tust du, wenn du deinen Bruder, Schwester sündigen siehst? Also ich persönlich würde diese Frage gerne irgendwie wegdrücken. Ja? Augen zumachen will ich gar nicht sehen. Was tust du? Ermutigen, das macht doch viel mehr Spaß, oder? Wobei ist auch interessant, vom Griechischen her, dieses Ermahnen und Ermutigen, das ist dasselbe Wort. Auch gut. Aber Gott erscheint diese Frage so wichtig, sonst hätte er es nicht in die Bibel reingestellt. Also sollten auch wir Stellung dazu beziehen. Und wichtig dabei ist, immer Gottes Herz dahinter zu sehen. Ja, Jesus, er hat uns schon zu Heiligen gemacht. Das sagt uns die Bibel. Wir sind Heilige. Wir sind Heilige. So lasst uns doch auch leben wie Heilige. Und manchmal haben wir blinde Flecke. Und dann brauchen wir mal Geschwister, die uns auch mal einen Spiegel vorhalten. In Liebe, in Wahrheit. Und Gott hat dich und mich durch den Kreuzestod von Jesus auch vollkommen gemacht. Gott sieht uns durch die Brille Jesu als vollkommen an, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott dem Vater haben können. Der Sünder mit dem heiligen Gott. Und vor ihm sind wir vollkommen. Und dennoch, wenn wir uns anschauen, wir leben nicht so. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist doch der Wunsch Gottes, dass wir heilig und vollkommen sind. Glaubst du mir das? Matthäus 4, 48 heißt es, ihr nun sollt vollkommen sein. Das hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das steht im Kontext, wo Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Um das zu leben, was wir eigentlich schon sind, Heilige, da brauchen wir den Heiligen Geist. Und wir brauchen auch ein demütiges Herz. Wir können uns ja auch mal an die andere Seite stellen. Was passiert, wenn jemand auf dich zukommt? Wie reagierst du dann da drauf? Hast du dann die Demut zu sagen, okay, ich höre mir das jetzt an, ich prüfe das vor Gott? Wir brauchen ein demütiges Herz und wir brauchen auch einander. Ich brauche liebe Geschwister, die mir meinen blinden Fleck zeigen, die mir die Wahrheit sagen in Liebe. Und wozu das alles? Zur Ehre Gottes. Damit die Menschen auch von außen sehen, hey, mit dem ist doch was anderes. Gott ist ja wirklich einer, der wahrhaftig lebt, in jedem Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde. Indem man sich auch mal was sagen darf, indem man sich korrigieren darf. Mit der rechten Herzensmotivation. In Liebe, in Mitleiden, im Kennen, im Respekt, im Selbsthinterfragen, in Wahrheit. Und Jesus ist uns da ein ganz großes Vorbild, wie er mit sündigen Menschen umgegangen ist. Lasst es uns ihm gleich tun, damit wir Licht sind in dieser Welt, ausstrahlen und einen Unterschied machen. Damit wir Salz sind in dieser Welt und wieder richtig Würzkraft haben, damit das Leben nicht fade schmeckt, sondern geschmackvoll ist. Damit wir ein Wohlgeruch sind für Christi, 2. Korinther 2, Vers 15 heißt es. damit wir ein Wohlgeruch Christi für Gott sind unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Amen.